ob es überhaupt ein Ende gibt. Und wenn es ein Ende gibt, was Ende bedeutet. Die größten Physiker unseres Jahrhunderts, Einstein, Planck und Heisenberg, waren zutiefst gläubige Menschen an der Schöpfergott. Einstein als Jude, die anderen beide als Christen. Heisenberg ließ sich beerdigen, so ein Text, die Engel werden mich tragen. Und das meinte er. Er war ein tiefgläubiger evangelischer Christ. Nicht nur ist diese Schöpfung so unvorstellbar groß, aber so fein. Nehmen Sie einmal eine künstliche Blume in der Hand und vergleichen Sie das mit einer echten. Riechen die beide, spüren sie beide, stellen sie beide unter dem Mikroskop. Und dazu, da ist ein Vielfalt in jeder Blume. Ein guter Schwabe im 18. Jahrhundert, ein grundsätzlicher Mann, stieg auf den Baum, um die Äpfel zu untersuchen, festzustellen, die Unterschiede. Und er merkte, jeder Apfel, der gleiche Sort war anders, jeder Apfel in die Welt ist anders. Gott hat kein Klonen gemacht. So fein, so groß, so unterschiedlich und unfassbar für uns Menschen. Diese Schöpfung. Was sagt man zu einer Schöpfung, die man überhaupt nicht begreifen kann? Die Antwort ist zu staunen, wie die großen Menschen, die großen Wissenschaftler, die nicht wissenschaftlich gläubig sind, die sind die Kleinen. Und das ist die erste Antwort an unser zweifelnder Thomas. Schau die Welt an, alles, was Gott geschaffen hat, die Wunder der Schöpfung, die Wunder, was wir hier vor Augen sehen, die Schönheit, die Feinheit, die Vielfalt. Kein Künstler kann das reproduzieren. Gott ist der große Poetas auf Griechisch, der große Poet, der große Schöpfer. Unbegreiflich für diese kleingesinnte Thomases oder die großgesinnte Vatras. Die haben Augen und sie sehen nicht. Und sie haben Ohren und sie hören nichts. Zweite Antwort, die Liebe. Wissen Sie, ich als Gemeindefahrer habe eine Probe gemacht bei dem ersten Traugespräch. Ich habe leider gesagt, wir kommen zum Trauergespräch zusammen. Mein Deutsch war nicht so gut, ja. Bei dem ersten Traugespräch. Und ich habe den gefragt, Sie lieben einander, das ist klar, dann erzählen Sie mir, was die Liebe ist. Und ich habe eine Liste gemacht. Und nach jedem Punkt habe ich gefragt, ist das Ihre Liebe? Nein, ist es mehr als das. Und am Schluss, nach einer Stunde, habe ich gefragt, es war eine lange Liste, meine Hand war etwas müde, ist das die Liebe? Und die haben gesagt, nein, es ist mehr als das. Die Liebe ist so tief und so groß, dass sie nicht in menschliche Kategorien hineinzubringen ist. Ich habe einen Bekannten, der hat geschrieben, alles, was seine zukünftige Frau haben muss, um der Richtige. Und er heiratet sie, er fand sie. Zwei Jahre später war die Ehe kaputt. Das nicht, Liebe ist nicht etwas machbar, es ist nicht etwas erklärbar. Meine Frau hat guten Geschmack in alles, außer leider der Ehemann, den sie geheiratet hat. Ja, sie hat mich 38 Jahre jetzt ertragen, getragen, kann man wohl sagen. Aber ich muss sagen, die Liebe, wir sind jetzt 38 Jahre in die Ehe, die Liebe wächst, die gedeiht, die nimmt immer andere Formen an durch die neue Lebensphasen. Wie ein Baum, die Blätter in jede Jahreszeiten anders ausschauen, in jedes Sonnenlicht, so vielschichtig, so tiefsinnig, nicht machbar, nicht erklärbar. Was sagte Thomas zu dem Geheimnis der Liebe? Ein unerklärbar und unmachbares Geheimnis. Er kann nur dazu schweigen, denn Liebe ist mehr als Biologie. Das sind nur das Geschlechtliche. Zu Liebe gehört Geist und Seele und viel mehr als das. Wie ist es mit der Identitätsfrage? Ich habe bestimmt hier gesprochen zu diesem Thema, Psalm 139 und die Identitätsfrage. Wie kann ich wissen, wer ich bin? Dass überhaupt ich sagen kann, wie Thomas, ich glaube das nicht. Ich muss meinen Finger in sein Leib spüren. Oder Jean-Paul Sartre, der sagt, ich bin Atheist. Wenn ich eine Ich-Aussage mache, Ich glaube oder ich glaube nicht, das setzt voraus eine Kenntnis, wer ich bin. Wer ehrlich mit sich selbst weiß, dass er ändert sich von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Wenn es gut geht, dann sieht er sich positiv. Wenn es schlecht geht, sieht er alles negativ. Rembrandt, der große Rembrandt, malt sich ständig. Er war kein Egoist, er wollte feststellen, wer bin ich? Immer wieder diese Frage. Und immer wieder, er fängt, hört mit einem Bild auf und fängt ein neues an. Das bedeutet, er ist total in Änderung. Und wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, wir ändern unsere eigene Sicht, unser Selbst ständig. Und mit meinem Konfrontationunterricht, so nenne ich meinen sogenannten Konfirmandenunterricht, haben wir Folgendes festgestellt. Um zu wissen, wer ich bin, muss jemand geben, der mich kennt von Mutterleib, wo ich anfange, bis zum Tod, meine ganze historische Kenntnis. Er muss alle meine Gedanken und Gefühle kennen. Er muss meine Träume kennen und deuten, etwas tiefer und vielschichtiger als dieser besessene Sigmund Freud, der ein kranker Mann war und seine Traumauslegung ist krankhaft, das ist alles hysterisch sexuell betont. Dazu, um verstanden zu werden, muss ich geliebt werden. Ganz anders als die Psychoanalytiker, die dieses pseudowissenschaftliche Abstand. Ich kann nur verstanden, ich will nur verstanden von jemandem, der mich lieb hat. Aber man sagt, Liebe macht blind. Und weil ich meine Frau sehr liebe, ich bin halb blind. Und ich muss ehrlich sagen, in diesem sehr schönen Raum mit so vielen Leuten, wenn ich meine Brille wegnehme, ich weiß nicht, ob ich hier bei der Hofacker Gemeindehaus bin oder ob ich in der Wilhelme bin. Ja, aber Moment, jetzt mache ich meine Brille, jetzt sehe ich. Das bedeutet, dieser, der mich mehr liebt als mich selbst, muss total Abstand von mich gleichzeitig halten. Und dann frage ich meinen Konfrontierten, wer allein kann das sein? Und sie antworten, was? Lauter, habe ich nicht verstanden. Jesus. Und dann sage ich, wenn man Jesus Gott verneint, wen verneint man auch? Und was sagen sie? Mich selbst. Viele sind zum Glauben durch diese erste Stunde, diese Konfrontationunterricht gekommen. Die Jean-Paul Sartre weiß gar nicht, wer er ist. Er hat keine Ahnung, wer er ist. Jede Aussage von ihm hat keinen Sinn, weil die setzt voraus eine Ich-Kenntnis. Wir Christen wissen, in diesem Moment kennt Gott alle meine Gedanken und Wege. Psalm 139. Das ist nicht ungefährlich. Lassen wir ehrlich mit uns selbst. Es ist sehr gefährlich. Und wir werden ins Gericht ihn kennen, in wen er uns kennt. Diese Selbstkenntnis leben wir entgegen mit einer Kenntnis, er weiß das. Wie Bonhoeffer in sein großartiger Gebet, wer bin ich, sagt. Manche halten mich für sehr stolz und sicher, und wie ich mich benehme gegen diese Schergen, diese Nazis. Innerlich bin ich feig, ängstlich, ich will leben. Und da sagt er am Schluss, wer bin ich? Ich weiß nur eines, antworte ich. Ich bin deins. Sartre kann keine Antwort geben, Thomas kann mit seinen Finger, mit seiner Sicht, mit seinen Gedanken keine Antwort geben. Und wie ist es mit Leiden und Tod? Ich nenne die zentrale Identitätsfrage. Das sind die Themen meiner Konfrontationunterricht zuerst. Was für Hoffnung, was für Sinn hat mein Leben, wenn ich sterbe zum Nichts, wenn ich nur Materie bin? Bruder Schäfbuch, Sie haben sehr viele Beerdigungen gemacht, wie ich. Und ich nehme es an, dass sie nie erlebt Folgendes. Der Sarg geht auf nach ihrer Beerdigung, nach dem Predigt. Der Tod steht auf. Man hilft ihn raus. Er kommt ihnen entgegen, streckt ihn der Hand und sagt, Herr Pfarrer, nicht schlecht gepredigt, nächstes Mal machen Sie besser. Haben Sie sowas erlebt? Nein, das glaube ich nicht. Denn Auferstehung ist ein großes Geheimnis. Deswegen die ersten Zeugen, die Auferstehung, sind keine Menschen, sondern zwei Engel, weil es ein himmlisches Ereignis ist. Es sprengt unsere Fantasie, unsere Erfahrung. Die Erfahrung ein Jean-Paul Sartre oder ein zweifelnder Thomas, der will alles nur spüren, sehen, wissen. Und die werden alle erlöscht, total erlöscht. Ihr Sehkraft, ihr Berührkraft, ihr Gedankkraft mit dem Tod, die haben keine Zukunft. Aber Jesu hat Zukunft. Er ist auferstanden, ist gesehen worden von hunderten Menschen, sagt uns die sehr kritische Paulus. Was für Sinn hat Leiden und Tod ohne Zukunft? Das bedeutet, unser ganzes Leben ist erlöscht. Ist das wirklich der Sinn des Lebens, zu leben, um alles erlöscht zu werden? So ist es, wenn wir nur Materie sind. So ist es für die Thomases, die sich nicht bekehren. Alles sinnlos, man lebt nur zum Sterben. Und je mehr man hat, je mehr man zu verlieren hat. Und keiner will sterben, auch ein Bettler, ein Armer will nicht sterben. Keiner will sterben. Das ist meine Antworten zuerst an dieser zweifelnde Thomas. Aber jetzt schauen wir diese drei Texte, die gehen alle nur um einen Punkt. Die gehen um Tod und Auferstehung. Alle sind in Johannes Evangelium. Und wir lesen erst aus Johannes 11, Vers 11 bis 16. Das sagt Jesus und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten, aber er redete von leiblicher Schlaf. Da sagt es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Und da kommt unser Thomas. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Nebenan ein Text, den kein Christ verstehen kann, ohne ein tiefes Verständnis des jüdischen Todes ritten. Aber jetzt schauen wir das ganze Text an. Jesus sagt ihn, danach spricht er zu ihm, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Hier geht es um Tod und Auferstehung. In Gottes Augen, wir alle schlafen in den Tod. Wir alle, wir werden alle auferweckt. Zum Gericht, zum ewigen Leben oder ewigen Abseits, Tod, Dunkelheit. Ich habe diesen Text benutzt in Bezug zu ein sechsjähriges Mädchen in meiner Gemeinde. Das war eine sehr merkwürdige Geschichte. Eigentlich in Bezug zu Jairus' Tochter. Die Mutter hat nur ein Kind, ein sehr liebes und gläubiges Kind. Sie hat ihr sechsten Geburtstag, hat sie gesagt, mit Jesus feiern wollten. Zwei Tage danach ist sie überfahren und tot. Die Mutter war außer sich, denn die Ärzte haben gesagt, sie kann kein Kind mehr kriegen. Sie war außer sich, sie war in Weinen verwandelt, in Tränen verwandelt. Ich habe viel gebetet, viel gedacht und wir kommen zum Grab. Damals haben wir keine Aussegnungshalle. Und sie kommt total in Weinen, wie Maria Magdalene, total in Weinen. Und ich guckte sie an, ich habe gesagt, Weib, weine nicht, dein Tochter ist nicht tot, sie schläft nur. Sie war so erschreckt von dieser Aussage, sie hat sofort so reagiert, aufgehört zu weinen. Und ich habe ihr Folgendes gesagt, die psychologisch für eine Mutter unmöglich zu ertragen ist, aber die theologisch mir klar geworden ist, habe gesagt, ich weiß, warum ihr Tochter tot ist. Jesus hat sie weggenommen, als sie im Glauben war zu seinem Reich. Er will sie jetzt haben. Ich weiß, das ist eine unmögliche Wahrheit für sie, denn er weiß, dass sie von Glauben wegfallen. Mir ist doch Gebet und doch ständig Nachdenken über diesen Text. Aber ich habe dann Beweise gehabt, dass das richtig ist, was ich sage, und zwar zwei Zeugen. Die Mutter hat zwei Kinder gekriegt. Mehrere Ärzte hat gesagt, sie kann kein Kind mehr kriegen. Wir Pfarrer müssen gewagte Aussage machen. So gefährlich wie das ist in unserer Kirchen, gewagte Aussage. Wir müssen gewagte Aussage und unser bestes Beispiel heißt Martin Luther. Da sprach seine junge Herr, Wenn er schläft, wird besser mit ihm. Das ist guter Rat, ja. Wenn er schläft, wird er dann gesund sein. Ja, das ist guter, praktischer Rat. Gesunde Menschenverstand. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er rede von leiblichen Schlaf. Sie verstehen Jesus nicht. Er redet haushoch über Leben, über denen. Und wie schließen wir die Intellektuelle so sehr aus unseren Gemeinden? Und das ist so. Denn wir gehen mehr und mehr, und das ist ein großes Problem in pietistischen Kreisen, und ich bin auch kein Pietist, ein jüdischer, lutherischer Pietist, denn die Betonung auf Intellekt und Kultur ist viel zu kurz bei uns. Und das wird große Probleme in die Zukunft bringen. Wir brauchen die Pauluses, nicht nur die Fische. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich rede hier zu Pietisten, ich bin ein Pietist, ich glaube, ich darf das sagen, oder Bruder Schäffbuch? Kritik ist erlaubt, oder? Ja, das ist nämlich... Ja, okay. Lazarus ist gestorben, sagt er. Ja, Paulus ist auch ungeheuer schwer zu verstehen, nicht nur Jesus. Ich bin froh um euretwillen. Das klingt sassadistisch zu denen, diese Leute. Ich bin froh, dass er tot ist, ja? Ja, dass ich nicht da gewesen bin, damit er glaubt. Weil er weiß, was er vorhat, ihn aufzuwecken. Und wie sollen sie glauben an einen Toten? Was soll das alles bedeuten? Die reimen das nicht zusammen. Mindestens Thomas hat eine für sich. Er redet. Er redet und wir müssen lernen, trotz viel was über die Schweigende im Lande, wir müssen auch lernen, manchmal zu reden, wenn die Zeit kommt. Wir müssen Mut haben.
Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lass uns mit ihnen gehen, dass wir mit ihnen sterben.
Wissen Sie, was das bedeutet? Jeder Jude weiß, was das bedeutet. Schiffe sitzen, 7 Tage mit dem Tod. Der Tod, die Eltern und die nahen Angehörigen sitzen da auf Stühle und empfangen Menschen. Es wird nur ein Thema des Gesprächs, ich habe das erlebt mit meinem Vater im Dezember, es wird nur ein Thema und das Thema ist den Toten. Dass man lernt, tief, dass der Tode tot ist. Denn wir lernen das sehr schwer. Je mehr wir darüber reden und nachdenken, werden wir darüber bewusst. Denn jeder Versuch, Kontakt mit den Toten danach, ist tabu. Ist widergöttlich. Spiritismus, die heute gang und gäbe ist in den Kultkreisen. Hier wird bestätigt, auch dieser Stein auf den Grabstein, die gelegt wird, nicht nur in Andenken an den Toten, das ist eine oberflächliche rabbinische Auslegung, die tiefere, biblische ist, Tod zum Tod, Stein zum Stein, kein Rede mehr über ihn, er gehört uns nicht mehr, er gehört in Gottes Hände zum Gericht, ja oder nein? Schauen wir weiter, wie es mit unserem Freund Thomas geht. Er mindestens redet. Und das ist so ein Problem. Es gibt hier im Land diesen Ausspruch hier im Schwabenland, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Wir Juden sagen genau das Gegenteil. Schweigen ist Silber und Reden ist Gold. Und beide Aussagen sind grundverkehrt. Es gibt eine Zeit zu reden und es gibt eine Zeit zum Schweigen. Und wenn wir leidenschaftlich, wie ich zum Beispiel bin, manchmal rede ich zu viel, manchmal geht ein Ziel hinaus. Das ist das Problem. Dann rief er die Schweigende im Lande, die gut zuhörende Maria, Martha, Schwesterstypen. Ihr Problem ist, dass sie nicht reden, wenn sie reden sollen. Ich bin ein Jude, wir reden. Wir haben den russischen Kommunismus zerstört. Das war vor allem Juden. Ja, es gab Solzhenitsyn und Christen, aber vor allem Juden in Aufstand gegen diese Regierung. Weil wir gelernt haben, was mit uns als stumme Lämme hier im Dritten Reich passiert. Jetzt endlich werden wir was tun. Und das müssen wir Pietisten auch lernen. In einer der frommsten Gemeinden in Württemberg wurde gepredigt, und ich nenne nicht diese Gemeinde, in einer der allerfrommsten, bekanntesten Gemeinde wurde von einem extrem modernistischen Pfarrer gepredigt, Jesus starb nicht für unsere Sünde. Und wie ich gehört habe, hat kein Mensch was öffentlich gesagt. Ich würde sofort aufgestanden in dem Predigt und sagt, das ist Gottlästerung. Ich habe das getan. Manches Zusammenhänge. Man lässt das einfach nicht so. von einer Kanzel.
Lernen wir zu reden und Mut zu haben. Und das lernen wir durch Gebet. Es gibt eine Zeit zu reden, es gibt auch eine Zeit zu schweigen. Das müssen Sie mich beibringen. Jetzt gehen wir zu Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht, glaube an Gott und glaube an mich. Ich glaube, ich mache das Satz um Satz. Warum glaube an Gott und glaube an mich? Weil er ein Teil von Gott ist. Mein Herr und mein Gott ist die Antwort, Thomas, auf das. Glaube an Gott und glaube an mich. Diese Doppelung, diese besondere Betonung, das geht zurück zu diesem Text. Glaube an Gott und glaube an mich, weil Vater und Sohn und Heiliger Geist sind eins. Und lassen wir nicht mit dieser Irrlehre die Trennung der Trinität. Die Arianer, Jesus ist nur Mensch. Die Gnostiker, Jesus ist nur Gott. Und heute mit der Überbetonung des Heiligen Geistes und eine falsche Betonung. Der Vater sitzt da oben und Jesus hat seine Arbeit getan, ist da oben. Und jetzt reden wir zum Heiligen Geist und der Heilige Geist, guten Morgen, Heiliger Geist und so weiter. Das ist eine Trennung der Trinität. Alles geht um Heiligen Geist. Wo es steht deutlich geschrieben in der Bibel, der Heilige Geist kommt von Vater und Sohn und bezeugt den Sohn. Kreuz. Und wo Kreuz gepredigt ist, ist der Heilige Geist da. Nicht guten Morgen, Heiliger Geist. Und die Menschen, die sagen zu mir, was soll ich antworten? Der Heilige Geist hat mir gesagt. Arme ich, der Heilige Geist redet nicht zu mir so. Er redet nur durch das Wort von Kreuz. An Gott und an mich, an Christus und an den Vater. In meines Vaters Hause sind viel Wohnungen.
Warum sagt er das? Denn sogar ein Platz ist da für den Thomas, der Zweifelnde, der Versagende. Und das ist unser Auftrag, den Weg zu diesem Thomas zu finden, durch die Beispiel der Liebe, durch Zeugnis in die richtigen Moment zu reden und die richtigen Moment zu schweigen, immer durch Gebet geleitet.
Das ist ein Prozess, das ist nicht eine Sache mit die Türen hausfallen oder nur zu schweigen und beten, beides. Wenn es nicht so wäre, hatte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, um euch die Städte zu bereiten. Wir wissen, er geht hin, das ist Kreuz. Der Weg zum Himmelreich geht nur über Kreuz, weil in der Bergpredigt hat Jesus Vollkommenheit verlangt. Das ist der Bergpredigt, alles sonst sind Nebenthemen. Er verlangt Vollkommenheit.
Und wer nicht vollkommen ist, kann nicht im Himmelreich kommen. Und er erfüllt das. Es ist vollbracht, diese Vollkommenheit. Als wahrer Gott und wahrer Mensch, dass durch ihn können wir seine Vollkommenheit erlangen in seinem Reich. Nicht hier, sondern in sein Reich.
Und wenn ich hingehe, Gesundheit, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus' Zielsetzung ist nicht um sich. Er ist gekommen, um ein großes Schauspiel zu veranstalten. Für sich.
Er ist da für Sie und für mich gekommen. So wichtig sind jeder von uns für ihn, wie für den Vater auch, denn er hat diesen Auftrag Jesus gegeben. Denken Sie das, die ganze heilsgeschichtliche Wirkung Gottes ist nicht wichtiger für ihn als Sie und mich. Jeder von uns persönlich, jeder Junge,
das ist, was hier gemeint ist. Wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Und natürlich, die wissen nicht. Jesus sieht immer die Finger. Nicht nur der Thomas will dann die Finger in sein Leib. Er sieht die Finger auf uns. Denn wisst ihr, sprichst du in Thomas, jetzt kommt Thomas natürlich an der Reihe. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen?
Und dann spricht Jesus, was für jüdische Ohren die blasphemischste Aussage, die Jesus je gemacht hat. Dieser Text ist kaum verstanden unter Christen, was das beinhaltet.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Wissen Sie, was das bedeutet für einen Jude? Ich bin Torah. Torah im Geist. Denn Torah, die fünf Bücher Mose, gelten als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes.
Kreuzige ihn. Er hat sich über Mose geschätzt.
Und wer mehr als Mose ist, ist entweder ein Satan oder Gott selber. Jesus kann nicht ein guter, vorbildlicher Mensch. Was für eine Quatsch ist das? Er hat sich ständig an Gottes Stelle gesetzt, verlangt Vollkommenheit in der Bergpredigt. Dein Prophet kann nur erfüllen. Kann selbst. Das ist ein Selbstauftrag. Wenn ein Prophet verlangt etwas von Volk, er muss das selbst erfüllen können. Kein Prophet hat jemals Vollkommenheit verlangt. Wie er herrscht über die Schöpfung und den Schabbat. Und der Gichtbrüchige, der zu ihm kommt, und er vergibt ihm seine Sünde, ohne Gott Vater die Ehre zu geben. Wann werden die Theologen das endlich lernen? Jesus ist Gott. Jeder Jude weiß in seine Aussprüche entweder Blasphemer oder Gott. Und deswegen, die schriftgelehrten Pharisäer haben ihn viel besser verstanden als modernistische Theologen, die reden von einem vorbildlichen Mensch. Nur, sie haben die schreckliche Fehler gemacht, ihn als Blasphemer und nicht als Gott zu sehen. Aber verstanden haben sie ihn schon, dass er sich ständig an Gottes Stelle setzt und dass er selbst diese Ansprüche macht auf sich.
Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Gesehen, und das ist auch an Thomas. Er glaubt nur, was er sieht. Der Seher ist der Prophet. Samuel, der Seher, das bedeutet gesehen in Fleisch wie in Geist. Und Thomas sieht nur Fleisch. Er sieht nicht Geist, wie der moderne Mensch, der nur Sex sieht. Lust sieht statt Liebe. Das ist genau das Gleiche. Das ist auch Thomas. Nur Fleisch.
Schauen wir weiter. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich schaue immer. Einmal komme ich rein, habe ich gehört, 31 Minuten. Sie sind barmherzig. Sie geben mir 40. Bis wann? 12 Minuten mehr. Hm? Das ist eine biblische Zahl. Okay. Jetzt kommen wir zu 20. Johannes 20. Thomas aber, wir machen Satz und Satz, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Denken Sie, alle Jünger geben Jesus am Kreuz ab, die hauen ab. Nur Johannes ist da aus Liebe und Ficht, aber nicht aus Glaube. Ist das der Hallelujahs, die man heute hört? Alle versagen. Die ganze Passionsweg hat zwei Linien. Die Jungen nur versagen. Die verleugnen ihn, sie schlafen ein, wenn sie die Wache halten. Mein Dachel könnte viel besser die Wache halten als Petrus, Johannes und Jakobus. So ist das. Und sie hauen ab vom Kreuz. Nur eines tut das Richtige, als Petrus bitterlich weinte. Sonst ist es nur Versagen. Wir wissen nicht, was gut für uns ist. Ich bin mein schlimmster Feind, Jesus ist mein bester Freund. Wenn sie das behalten, dann haben sie viel behalten. Und Jesus geht ein klarer, gerader Weg für uns, als wir gegen ihn sind, ihn im Stich lassen. So ein treuer Heiland haben wir, trotz uns, nicht wegen unserer besonderen Leistungen oder Geistesgabe, wie das heute die Mode ist. Da sagten die anderen Jungen zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Gesehen ist ein wichtiges Wort hier. Es bedeutet Fleisch wie Geist. Gesehen, das ganze Person und diese prophetische Kenntnis, wirklich von Heiliger Geist. Wir sehen, dass er auferstanden ist, dass er Gott ist. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Händen die Nägelmale sehe und mein Finger in die Nägelmale lege und mein Hand in seine Seite lege, kann ich's nichts glauben. Wenn Sie wollen, die beste Darstellung von der zweifelnde Thomas, schauen Sie Michelangelo de Caravaggio, der zweifelnde Thomas, ein schrecklicher Mensch. Er hat zwei Menschen umgebracht. Und er hat die tiefste Darstellung, das ist ein sehr faszinierendes Thema. Kann ein schrecklicher Mensch wie Gauguin oder Caravaggio ein großer christlicher Maler? Und die Antwort ist ja. Ich gebe das in mein neuestes Buch, die Antwort dazu. Viele Leute glauben, die guten Menschen sind immer gut und die schlechten Menschen sind alle schlecht. Das ist alles so reiner Unsinn. Was sagen wir zu Schindler? Playboy und Alkoholiker, und er hat mehr für mein Volk getan als alle die Frommen. Was sagen wir zu Martin Luther, der größte von allen den Reformatoren, der größte aller Schriftausleger? Das sind wir hier. Und ein Totalversagen gegen mein Volk, die Juden und ihr Lügen, die stammt von Luther. Ich habe mit Oswald Bayer, unser bester Luther kenne hier im Land, ein langes Gespräch. Das Buch stammt von Luther, der stammt nicht von irgendjemand anders. Die ist keine Verfälschung. Wir sind nicht da, Menschen zu urteilen. Das ist Gottes Werk. Wir sind da, die Geister zu prüfen. Die große Luther ja, die Luther als Versager nein. Gott urteilt Luther, nicht wir. So ist es bei Schindler, so ist es bei Gauguin und Caravaggio. Nach 8 Tagen, 8 ist eine faszinierende Zahl für einen Jude. Das ist die Beschneidung. Blut, bis ins Blut hinein. Schöpfung plus Leiden.
wie Paulus 3 Tage blind in Kreuz hineingesetzt. Und jetzt geht es Thomas, der Jude, der geht weg von Jesus. 8. Tag, Tag der Beschneidung, das Blut. Und das hat hier als Vordeutung von Kreuz zu tun.
Waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen, kommt Jesus, als die Türe verschlossen waren. Er steht jetzt über Zeit und über Raum. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Er hat die Zeit, Anfang und Himmel und Erde, Raum geschaffen. Vor der Anfang war Gott, nach der Ende ist Gott. Hier ist er nur Gott. Er ist auferstanden. Er geht durch Türen. Er kann hier, er kann da, er ist überall. Er kennt keine Grenze. Und dieser kleine Thomas und die kleinen Atheisten und Materialisten, sie kennen nur ihr Fingerspitzen, sie kennen nur ihr Gedanken, sie kennen nur ihr Gefühle. Und das ist es. So verschränkt man so wirklich Mitleid für solche kleingesinnte Leute wie der Jean-Paul Sartre und der zweifelnde Thomas.
Und Jesus tritt unter ihnen und spricht: Shalom, das ist Friede sei mit euch. Das bedeutet, ich bin ans Ziel.
So sangen die Engel Shalom am Anfang seines Werks. Und hier ist die Ende seines Werks. A und O, Anfang und Ende. Gott ist ans Ziel mit der Geburt Christi und Gott ist ans Ziel jetzt mit der Auferstehung Christi. Der Anfänger der Zeit, die Überwinder der Zeit und Raum. In Gottes Himmelreich gibt kein Zeit, weil es kein Tod gibt. Deswegen jede Physiker weiß, es kann kein Raum geben. Bitte machen Sie nicht Gedanken, was Sie da oben im Himmel, wie Sie sich einziehen werden mit Ihr lieblingste Kisten und Ihr beste Bücher. So geht es nicht. Es gibt keinen Raum. Wir können das überhaupt nicht erfassen. Können wir überhaupt die Geheimnisse Gottes erfassen? Wir können nicht. Die sprengen alles. Das Menschwerden Gottes, das Kreuzigung, für alle bereuende Sünde, der Weg zur Heil, der leibliche Auferstehung, das Gericht und so weiter, das sprengt uns. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken in Wege als eure Gedanken in Wege, spricht der Herr. Gesundheit. Danach spricht er zu Thomas, er schaut ihn direkt an. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Selten in die ganze Bibel zwingt jemand, ist jemand gezwungen zum Glauben. Jeremia ist gezwungen im Dienst. Paulus ist gezwungen. Er ist gezwungen. Das ist ein äußerlich ungewöhnlicher Fall. Bei Gott gibt alles ist möglich bei ihm. Er zwingt Thomas zurück in seine Gemeinde. Und dann deswegen kommt die letzte, weil er braucht das.
Thomas antwortete und sprach zu ihm, wir haben diesen Text vorher, und erst in Johannes 11, mein Herr und mein Gott.
Eine Doppelung, eine Bestätigung, so ist das, eine Steigerung der Erkenntnisse. Der glaubt an Vater und an Sohn.
Und natürlich, der Heilige Geist ist eingeschlossen. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas. Und er meint sehen, ein zentrales Wort hier. Sehen, körperlich und im Geist. Und jetzt vor allem im Geist. Darum glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben.
Deswegen seien wir alle hier, weil wir ihn nicht sehen und wir trotzdem glauben. Und wir glauben an ihn genau, weil wir wissen, die Wege, die er mit uns gegangen hat. Fast immer sieht man diese Wege in Rückblick, wie bei dem Josef. Der weiß gar nicht, warum solche sonderbare Wege, schwere Wege und dann Wege sehr glücklich und verheißungsvolle. Und dann plötzlich merkt er, das war alles Gottes Führung. Und ich sage euch eines. Die tiefsten Wege Gottes mit uns sind nicht die oberflächlichen Halleluja-Wege. Die sind die dunklen Wege, welche für uns anscheinend Gerichte sind. Gestern Abend habe ich ausgelegt, der klagende Jeremia und die Klagelieder. Schauen Sie in Kapitel 3, die Sprache, die Jeremia benutzt, diese tiefgläubige Sprache, dieser Kleinod, als die ganze Stadt total zu Schande gemacht, die Frauen geschändigt, wie am Ende des Krieges hier. die Männer umgebracht, in Exil gebracht. Und die tiefe Glaubensaussage, Menschen kommen zu die tiefste Glaube durch, was uns als Gericht erscheint. Nicht meistens durch die Schöpfung, durch menschliche Liebe, sondern genau umgekehrt, durch was wir nicht haben wollen. Die Frau kriegt Krebs, jemand, der Sohn ist überfahren und plötzlich unser ganzer Lebenssicht, das ist der Thomas-Sicht, wird in Frage gestellt, weil wir hart gebrochen sind, weil die Dichten und Trachten des Menschenherz ist böse von Jugend an. Und das, liebe Brüder, ist bestätigt, Brüder und Schwester, ist bestätigend die Passion geschehe. Denn die Jünger versagen total und sie sind Jesu Jünger. Und sie sind geschult bei der größte Meister, Gott selber. Und trotzdem versagen sie links und rechts. Aber er versagt nicht. Er ging dieses Weg und er ging das Weg für uns. Und er holt uns aus dem lebendigen Tod. Lernen Sie das. Alle die großen Nöte, die Sie erleben, in die Ehe und Arbeitslosigkeit, in Verlust, in Einsamkeit, die sind Wegweisung, Fragestellung Gottes an euch. Und eure Antwort ist die Antwort, die Jesus sagt zu seinen Jüngern, komm und folge mir nach. Amen.
Am Schluss habe ich 3 Minuten. Ja, ich kenne meine Zeit gut. Ja, einmal habe ich gekriegt 31 Minuten, nach 31 Minuten habe ich Amen gesagt. Ich halte an die Zeit, ja. Ich komme immer mit Büchern, ich nehme überhaupt kein Geld als Honorar. Nur Reisegeld muss ich nehmen, sonst werde ich dann eine Rolle nächstes Mal brauchen, ja. Ich komme mit Büchern, weil ich will biblische Vertiefung, und zwar aus dem Alten Testament. Ich bin der Meinung, der Weg der Erneuerung der Gemeinde ist nicht eine bestimmte Art Gemeindeerneuerung oder geistliche Gemeinde, sondern durch das Wort und vor allem das Alte Testament. Denn das ist der Weg, das Neue zu verstehen. Das ist Paulus' Weg, Jesu Weg und so weiter. Saul und David. Die aufregendste Geschichte im Alten Testament. Sie werden das im einmal durchlesen. Sie werden nicht aufhören. Das ist so aufregend. Das zweite Mal, wenn Sie lesen, merken Sie die wahre Thema. Jesus, du Sohn Davids. Die ganze David-Geschehen, Jesus-Geschehen, Vorgeschehen, Vordeutung von Jesus. Ein Trostbuch, was ganz neu für mich, wenn die Bäume wieder blühen, in wen ich versuche, Verlust, Tod, Antwort zu geben. Ich gebe nicht gleich Auferstehung. Zu jemandem, der dieses Verlust erlebt, diese Einsamkeit, diese Schmerzen. Man muss in die Tiefe mit denen gehen. Und dann hier und da, Blickwinkel, auch natürlich Auferstehung. Bis die Bäume wiederhergestellt. Und mein bestes Buch ist Lebensrhythmen. Christa Mavis, ich zitiere, hat vor einer Woche mich geschrieben, sie sagt, in diesem Buch, lieber Bruder Jaffin, ist tiefe Weisheit und unwahrscheinlicher Tiefgang zu finden. Ich bin Dichter und die sind ein Buch von christlicher Erzählung. Das ist das Beste, was ich hier zu bieten habe. Wenn Sie wollen, eine unlesbare Unterschrift, ich stehe zur Verfügung. Ich habe nie besser als ein 5 in Schönschrift gekriegt, ja. Meistens ein 6, ja.